Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Sebastian Ofner also auch im Interview. Er verlor gegen Thiago Monteiro und Thiago Monteiro stand auch Florian für ein Gespräch zur Verfügung. Und das Interview, das hört ihr hier auf Englisch geführt.
Well, congratulations. I guess a good start into the tournament. What was the key to success today?
Yeah, it was a tricky match because Pedro is a very good player, very dangerous player. I was focusing what I had to do, trying to play aggressive, trying to do my best every point, a good mentality. The first set was very, very tough and I managed to win. And yeah, then I got more confidence and I was feeling better on the court and just happy with the win.
It's your first time here in Madrid at this club?
At this club, yes. Yeah. Playing the challenges is my first time. But I played the Mutua Madrid a few times, the qualies.
Okay. When you have a look back at the first couple of months, the seasons, how would you describe your performances so far?
It's been a good year so far. I mean, it could be better. As always could be better. But I think I had good wins on hard courts at the beginning of the year, also in the South America season. So, yeah, just trying to improve every week. The last few weeks wasn't so good, but I'm feeling good. My ranking the year so far is 65, so I think it's a good job. So I just need to keep the consistency and try to do well every tournament that I play.
You played Davis Cup with Brazil against Germany. Besides the result, how was the experience playing on home soil?
Yeah, it was crazy. It was fantastic. It was really, 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 really nice. The people supported a lot, the team. I mean, it's tough to play with against Germany, so great team, great doubles. Also with Sasha Zverev going into the competition in the last minute. So yeah, we knew it would be a tough challenge, but we tried our best. It was a close tie, so just proud with the team, and now trying to get back on track in September.
Next up will be Chomwor Piros, I guess, here in Madrid. Do you know him?
Not much. I know he's a good talent. He's young. He's playing well. We're gonna watch a few videos now with my coach, with my team, and trying to do the best tactics for tomorrow. And yeah, just trying to play the best tennis again, because every match is tough. So I need to be playing good to have any chances.
Perfect. Thanks a lot.
Thank you.
All the best.
Thiago Monteiro, der vor wenigen Wochen erst den Davis Cup gespielt hat, wo du ihn ja auch drauf angesprochen hast und dass das eine ziemlich coole Erfahrung war. Crazy Experience hat er es genannt. Er hat dann ja unter anderem auch gegen Alexander Zverev verloren, aber insgesamt, glaube ich, war das eine ziemlich coole Nummer dann auch für einen Spieler wie ihn, der nicht so häufig im Rampenlicht steht.
Ja, nicht so häufig im Rampenlicht, natürlich international betrachtet, das ist richtig. Ich glaube, im Heimatland wird das wahrscheinlich schon ein bisschen anders aussehen. Und bei diesen Davis Cup Ties, da ist es ja dann auch schon so, dass dann natürlich auch die nationale Presse, und ich denke, das war in Brasilien dann auch so, dann schon einen Fokus drauf gerichtet hat. Aber klar, bei den ganz großen Turnieren, da steht er natürlich jetzt nicht in erster Linie. Bei so einem Turnier hier in Madrid, da gehört er zu den Mitfavoriten, er war in zwei gesetzt. Ist dann am Ende ja auch im Halbfinale ausgeschieden, so wie dann eben auch der Top-Gesetzte. Aber da ist er natürlich, gehört er schon zu denen, die dort im Fokus stehen. Wird ja auch trainiert von einem alten spanischen Veteranen der Challenger-Tour, muss man schon sagen, Ruben Ramirez Hidalgo. Wer sich noch an ihn erinnert, der war dort auch mit dabei und war an seiner Seite. Und damit hat er natürlich auch eine ganz klare Verbindung zu Spanien.
Also Thiago Monteiro dann auch im Interview, er hatte hier im Viertelfinale gegen Ofner gewonnen, ist im Halbfinale dann gegen Marco Trungeliti ausgeschieden. Marco Trungeliti, der allerdings das Finale gegen Pedro Cachin verloren hat, darüber sprechen wir auch gleich noch. Aber Florian war ja vor Ort und sehr, sehr fleißig, was Interviews angeht. Und dann müssen wir auch noch über Mats Morein sprechen. Über den haben wir vor ein paar Monaten schon gesprochen und mit dem haben wir vor ein paar Monaten gesprochen. Und da gab es jetzt quasi ein kurzes Follow-up-Interview von Florian her mit Mats Morein. Und da hören wir dann jetzt auch nochmal rein.
Ja, Mats Moreingang, Glückwunsch. Einzug in die zweite Runde hier in Madrid. Das, glaube ich, war ein guter Auftakt, oder?
Ja, es war mein erstes Match auf Sand. Das ist natürlich immer schwierig. Man weiß nie, wie es wird. Die Conditions hier sind eigentlich ganz gut. Es ist gutes Wetter heute zum Glück gewesen. Bisschen Wind, aber nicht so schlimm. Die Plätze sind so lala, aber alles in allem war ich sehr zufrieden mit meiner Leistung heute.
So lala, was heißt das genau? Was
gibt's? Ja, die Plätze sind halt, es waren relativ viele auf beiden Seiten, aber natürlich Platzfehler. Mhm. Das ist Anfang des Jahres, der Anfang der Sandplatzsaison ist das öfter so. Das ist natürlich immer schwierig, aber beide haben es ja, deshalb ist es auch wieder fair. Nur ist es dann nicht so einfach zwischendurch.
Madrid liegt ja auch sehr hoch, könnte ja deinem Spiel vielleicht auch ganz gut gelegen kommen, oder?
Ja, der Ball fliegt gut, er springt sehr hoch ab, das ist natürlich für meinen Aufschlag gut. Ja, wir werden sehen, wie es die nächste Runde weitergeht, aber ich fühle mich hier ganz gut.
Ein bisschen zurückschauen, die letzten Wochen waren auch recht abwechslungsreich, glaube ich, kann man sagen. Du warst viel unterwegs, es gab einen Titel in Turin, dann ging es auch in die USA. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, die erste Viertel der Saison gelaufen
ist. Das Jahr hat sehr schlecht angefangen. Ich hatte Corona in Australien, dann war ich da erstmal in Quarantäne, bin einen Tag, bevor die Quali losging, raus. Das ist natürlich keine gute Vorbereitung. Danach war ich in Frankreich, da habe ich mich an der Hüfte verletzt, dann war ich auch wieder ein paar Wochen erst raus, habe dann in Folie angefangen wieder, das war dann so im März, glaube ich, oder Ende Februar, und habe dann in Turin das Turnier gewonnen, das war natürlich sehr schön, bin dann nach Indian Wells gereist, habe mich erkältet, kein Corona zum Glück, aber trotzdem bin ich dann geschwächt in die Zugquali gefahren und wie gesagt, ich habe Sonntag das Turnier gewonnen, musste Montag fliegen und Dienstag direkt spielen. Bei 30 Grad in der Wüste. Habe dann zweite Runde Quali leider aufgeben müssen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und bin dann nach Phoenix. Habe da dann den Struffi geschlagen. Das war natürlich ein sehr schöner Erfolg, auch wenn es kein leichtes Match ist, weil wir auch privat sehr gut miteinander auskommen und auch regelmäßig trainieren. Ist natürlich nicht schön. Und in Miami habe ich mich am Rücken verletzt dann. Das war natürlich auch nicht ideal, aber ich habe ja immer hin und wieder mal Zimperleine hier, Zimperleine da. Ich bin das leider schon gewohnt. Aber ich lasse mich davon nicht unterkriegen und bin jetzt wieder auf der Asche. Da fühle ich mich auch ganz gut. Und dann schauen wir mal, wie weit es noch geht.
Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, können wir festhalten, da ist eine gewisse Konstanz bei dir eigentlich vorhanden. Jetzt mal klar, natürlich immer wieder so Rückschläge, die dann auch physisch oder eben durch krankheitsbedingt sind. Aber Career High, eigentlich kann man sagen, im Moment läuft es doch richtig.
Ja, mein Level ist auf jeden Fall viel stabiler als früher. Früher habe ich halt meistens eine Woche gut gespielt, dann drei Wochen schlecht. Das ist jetzt ein bisschen konstanter zum Glück. Und wenn ich mein Level abrufen kann, kann ich auch gefühlt jedes Challenger gewinnen. Und hoffe, dass ich mich natürlich jetzt noch weiter hochspielen kann.
Das ist dann, glaube ich, so auch der Moment, wo man sagt, ja, also jetzt kommt man den nächsten Schritt eben machen, oder?
Ja, das ist das Ziel natürlich. Ne? Ob es dann klappt, weiß man nicht. Aber ich habe das Ziel vor Augen und werde jeden Tag trainieren und an mir arbeiten, um das zu erreichen.
Und der Kumpel Oskar hat es ja auch schon vorgemacht, wie das
so
vielleicht
geht.
Aus.
Ja, klar. Das spornt mich natürlich auch an, weil momentan reisen wir natürlich nicht zusammen. Das ist ja natürlich auch schade, aber ich habe mich sehr für ihn gefreut. Er hat es auf jeden Fall verdient. Er hat es unglaublich gespielt und ich bin fest davon überzeugt, dass er sich da jetzt auch etablieren wird.
Schon ein bisschen Look aufs, Ausblick aufs Draw hier gehabt. Wie weit kann es gehen oder schon mal die nächsten Gegner?
Nächste Runde weiß ich. Da spielt der Sebastian Ofner gegen einen Qualifikanten. Ich weiß aber nicht wen.
Israeli, glaube ich, ja.
Den Uli, okay. Ja, den Ofner kenne ich natürlich sehr gut. Den komme ich auch super aus. Der war auch jetzt lange verletzt und ich freue mich drauf. Ich habe morgen Pause oder Doppel und dann geht es Mittwoch weiter.
Ist das erste Mal hier in dem Club in Madrid?
Ich bin, glaube ich, erst das zweite Mal in meinem Leben überhaupt in Spanien.
Oh, das ist ja interessant.
Ich habe einmal das Challenger auf Mallorca gespielt nach US Open und ich glaube, das war's.
Das war das Nadal?
Genau. Und jetzt bin ich, glaube ich, das zweite Mal, glaube ich, dass ich in Spanien bin. Ja, und hat auf jeden Fall gut angefangen.
Das ist schon ein bisschen interessant, weil es gibt ja einige Turniere hier und die Tennisspieler sind viel unterwegs.
Ja, aber es sind ja auch meistens dann im Sommer sind auch viele in der Umgebung, wo ich mit dem Auto hinfahren kann. Ne? Also da sind ja auch ein paar deutsche Turniere, die ich natürlich sehr gerne spiele. Dann ein, zwei in Holland dann spiele ich meistens da oder in Italien. Aber ich habe mir gedacht, in Madrid ist das Wetter besser als in Italien vielleicht. Und bis jetzt hatte ich recht.
Jetzt gibt es schon einen kleinen Ausblick für die Turniere, die jetzt kommen?
Ja, ist schon fest durchgeplant. Mhm. Ich bin bis Paris, spiele ich jede Woche eigentlich. Es sei denn, ich habe jetzt sehr, sehr viele Matches, dann mache ich vielleicht mal eine Woche Pause. Aber ich spiele jetzt hier, dann spiele ich in Prag, dann spiele ich in Ostrava, dann in Mauthausen, dann Heilbronn, da freue ich mich sehr drauf. Ja. Ist eines der, finde ich, besten Turniere. Ja. Und dann French Open Quali.
Super. dann würde ich erstmal sagen, viel Erfolg weiter hier.
So ist der Plan, ja.
Und dann schauen wir weiter.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, Verletzungshistorie von Mats Moraeng in den letzten Wochen und Monaten war schon eher bemerkenswert. Und Krankheitshistorie.
Ja, turbulenter Auftakt nennt man sowas in die Saison. Ja, er hat es ja beschrieben. Ich glaube, das ist eben auch sehr schwierig und ist dann auch viel herumgereist. Dann fliegst du nach Amerika, spielst dann eine Runde, dann fliegst du wieder zurück. Das sind diese Dinge, über die man ja eigentlich gar nicht so viele Gedanken, sich so viele Gedanken drüber macht. Ne? Man liest die Resultate, aber man müsste auch eigentlich immer mal dazu schreiben, wie viele Flugmeilen da dazwischen liegen. Und diese ganzen Reisestrapazen, das ist natürlich, kommt auch noch alles mit dazu. Und das muss man auch alles erst wieder verkraften. Ich glaube, er hat sich in Madrid ein bisschen mehr erhofft, könnte ich mir vorstellen. Denn wie gesagt, sind ja Bedingungen, die ihm auch gut liegen durch die Höhe, wenn die Bälle dort schnell fliegen, hat ja einen starken Surf und wie gesagt dann gegen Ofner verloren. Ich glaube, das war doch sehr überraschend. Ich glaube, die haben noch zum ersten Mal tatsächlich gegeneinander gespielt gehabt. Sie kennen sich natürlich vom Training her, von den Turnieren her, aber es war eben das erste Match auf dem Platz und dann hat man natürlich plötzlich einen anderen Eindruck auch bekommen. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Er hat im letzten Jahr ja auch sehr stark auf der Challenger Tour schon sich seine Erfolge hier schreiben können und Titel gewinnen können. Und ich glaube, der großer Anspruch ist jetzt hier, Kumpel Oscar das Ganze nachzumachen und dann natürlich auf die ATP-Tour zu kommen. Und ja, ich glaube, wenn das wie im letzten Jahr funktioniert, er verletzungsfrei bleibt, dann ist auch hier die Möglichkeit, er ist dann jetzt auch so im besten Tennisalter, wo oft so dieser Durchbruch geschieht, ne, wo dann mal tatsächlich nochmal Top 120, Top 100 dann in Angriff genommen werden können und bin sehr gespannt, wie das in diesem Jahr weitergeht. Ich glaube, da können wir uns noch auf was gefasst machen.
Corona in Australien, in Frankreich an der Hüfte verletzt, in New Wales eine Erkältung, in Miami dann auch mal am Rücken verletzt. Also das war schon wirklich ein turbulenter Auftakt für Mats Moraeng. Er war das zweite Mal in seiner Karriere in Spanien. Das fand ich eine bemerkenswerte Geschichte, ja. dass er eigentlich so vorher quasi gar nicht in Spanien gespielt hat, wo doch so viele Turniere da stattfinden.
Ja, also zum Thema viele Flugmeilen, aber es gibt Alternativen. Ne? Ja. Wir haben im letzten Challenger Corner auch schon drüber gesprochen, gerade jetzt die Turnierserien extrem viel und auch Sebastian Ofner hatte das ja gesagt, also man versucht dann natürlich schon irgendwie auch möglichst die Reisestrapazen zu vermeiden und wenn halt dann zum Beispiel ein Turnier in der Tschechischen Republik ist und dort ein Swing stattfindet, dann ist es vielleicht aus mitteleuropäischer Sicht ein bisschen einfacher, als dann vielleicht eben nach Spanien zu gehen. Und dann kann es eben dazu führen, dass man vielleicht auch nicht in Spanien war. Und ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, weil es hat ja eben eine lange Zeit in Spanien auch eben nur dieses, also in Anführungszeichen nur dieses Masters gegeben und das ATP 500er Turnier in Barcelona. Und wenn du da nicht reingekommen bist, ne, gab es eigentlich keine Alternative. Challenger gab es bis vor ein paar Jahren noch auch sehr wenige oder waren sehr spärlich gesät. Und dann war für diese Positionen eigentlich gar nichts wirklich da. Und das war dann vielleicht eben auch ein Grund, nicht nach Spanien zu kommen, aus Mangel an Turnieren.
Mats Moraeng also in der zweiten Runde ausgeschieden gegen Sebastian Ofner. Ein Spieler, der schon den Sprung in die Top 50, Top 20 und ich glaube auch schon zwischendurch mal in den Top 10 war, der auch schon mal ein Grand Slam Halbfinale gespielt hat, das ist Luca Puig. Der ist allerdings von Verletzungen zurückgeworfen worden in den letzten Monaten und muss sich jetzt wieder nach oben kämpfen. Der hatte hier eine Wildcard bekommen in Madrid, hat in der ersten Runde gegen Maximilian Matera gewonnen, dann gegen Oriol Rocabataya und dann gegen Ricardo Caballes Baena verloren in zwei Sätzen. Und vor dem Spiel gegen Caballes Baena stand auch er, Florian, zur Verfügung für ein Interview und in das hören wir jetzt rein.
Well, first of all, congratulations. Hartford win against Maximilian. What was the key to success in this match today?
Yeah, it was a tough first second set. I started really well, didn't make any mistakes, serving well. And then I had a few opportunities beginning of the second set where I had break points and the other game again break points and he saved one with an amazing drop shot volley and from there he started to be more aggressive and he was playing better and I think I managed to win as I stayed very calm and I stayed very positive all along the match, so it's a good win.
You started a new relationship with Felix Mantilla. Can you tell us a bit about what was the idea about it?
Yeah, well, after Australian Open, we split with Nicolas Renavant. We both decided that I think it would be good for me to have another something new. So So I was with Thierry Assion as well, and we are still working together. And we met Félix in Montpellier during the tournament, and we had a good talk, and we felt that we would give a try. And I think I was right. I mean, he's a great guy, and I think a really good coach. And having someone from Spain, it comes something. I mean, it brings me something different than mm-hmm. all the French. French people, so a different state of mind, a different different view on my game also. So I think it's a good combination with Thierry and Felix.
You also struggled with injuries in a couple of last few months and years. How do you feel physically now?
Well, now physically I'm okay. I had a couple of I had an injury like 6 or 7 weeks ago, but now I'm okay. I'm fine. I'm fit. I'm feeling well. We worked hard to be ready. We pushed back the tournament to come once I felt ready, and hopefully I cross the finger. Well, hopefully I can play LC for a few months in a row, and then I'm sure my ranking will come back.
Wish you all the best.
Thank you.
Luca Poyi, so ein bisschen einer aus der Reihe. Ja, die haben wir ein bisschen vergessen.
Ja. Tatsächlich, also das ist auch so eine ziemlich schwierige Geschichte, und ich muss dann ganz auch ehrlich sagen, bin da zu weit weg, habe das dann wirklich nicht mehr beobachtet, was dort tatsächlich passiert ist. Klar, es kamen die ein oder anderen Verletzungen dazu, auch am Anfang des Jahres. Er startet jetzt quasi auch erst seine Saison, aber auch hier müssen Dinge vorgefallen sein, die sich vorrangig abseits des Platzes ergeben haben, und deshalb ja auch jetzt die Zusammenarbeit mit Felix Mantilla, um ein bisschen einen äußeren neuen Input zu bekommen, der vielleicht so dieses reine französische, sage ich jetzt mal, Coaching Denkweise, die er bisher gehabt hat, dann eben versucht, dort noch ein bisschen von außen was mit einfließen zu lassen, noch eine andere Sichtweise darauf zu bekommen. Daraus erhofft er sich, glaube ich, sehr, sehr viel. Und ja, es bleibt jetzt abzuwarten. Ich glaube, es ist jetzt eine Art Neustart dieses Jahr. Und dann zu schauen, ob er den Weg nochmal tatsächlich zurückfindet. Also auch er ist ja noch in dem Alter, wo eigentlich noch viel nach vorne gehen könnte. Und er war ja schon Top-10-Spieler, du hast es gesagt, er war die Nummer 10 der Welt. Also das ist dann natürlich auch wieder schwierig, inwieweit man es akzeptieren kann, auf einem niedrigeren Niveau über längere Zeit hinweg zu spielen zu können und zu wollen. Also ich kenne Spieler, die dann irgendwann mal gesagt haben, das mache ich einfach nicht, das tue ich mir dann nicht mehr an. Ne? Dafür, glaube ich, ist er einfach noch zu jung. Und das ist, glaube ich, hier noch der Anreiz, das eben tatsächlich zu versuchen, sich wieder hier nach vorne zu kämpfen. Ich bin davon auch überzeugt, dass er das schaffen wird. Aber falls es eben nicht klappen wird, dann ist, glaube ich, irgendwann mal die Frage, ob er sich das dann eben noch länger antun kann. Wir haben das über Philipp Kohlschreiber schon mal besprochen gehabt. Na, also machst du das dann, spielst du ewig Challenger-Turniere? Ich kann mich erinnern, bei Juan Carlos Ferrero, als der so im Ende seiner Karriere hinging, die Frage, ob er das nochmal machen möchte. Und er gesagt hat, nee, das mache ich auf keinen Fall, werde ich nicht tun. Ein anderer, der jetzt zum Beispiel gerade zurückgetreten ist, Tommy Robredo, der hat das über Jahre hinweg noch gemacht. Der hat Ewigkeiten noch Challenger-Turniere gespielt, im Schatten der großen Turniere, war selbst eben jahrelang Top-10-Spieler. Also das muss dann auch jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich glaube, bei Luca Puy ist es einfach noch zu früh. Dafür ist er noch, wie gesagt, zu jung. Und da ist es jetzt sehr entscheidend, dass er dieses Jahr mit diesem neuen Input von Felix Mantilla dann jetzt auch auf den Platz kriegt, Resultate bekommt und wieder in Richtung Top 100 kommt. Also auf jeden Fall in die Regionen, wo er wieder auf der ATP-Tour unterwegs sein kann.
Diese Woche hat er gegen Emilio Nava dann verloren bei einem Match, und da war es dann schon wieder so ein bisschen in die andere Richtung. Da wirkte er ein bisschen lustlos, aber um das nochmal zum Anfang des Podcasts zu bringen, wir können nur vor den Kopf schauen und nicht in den Kopf. Von daher möchte ich da im Moment dann auch keine größere Wertung dann dafür ausfallen lassen. Das war Luca Puy, und eins haben wir noch, und das ist jetzt für unsere spanisch sprechenden Freunde und Hörerinnen und Hörer, nämlich Pedro Cachin. Der hat das Finale gewonnen und der hat dieses Turnier gewonnen. Pedro Cachin erfreut sich im Moment einer sehr, sehr guten Form, hat im Finale in 3 Sätzen gegen Marco Trungeliti gewonnen und hat sich diesen Titel geholt. Und das kurze Interview mit Pedro Cachin, das hört ihr hier.
Vale, enhorabuena, un partido muy duro contra Roberto. Cuéntame sobre el partido de hoy, por favor.
Bueno, Roberto siempre es un partido muy duro, es un rival muy físico, táctico, la verdad que tiene un juego que molesta mucho a los jugadores porque es difícil encontrarle un hueco. Y nada, hoy tuve un gran día, al principio no me encontraba muy bien, él estaba jugando un poquito mejor, pero no lográbamos sacar del todo nuestro juego. Y bueno, pude quebrar ahí en el primer set en el 5-4 y ahí mantuve y ya desde ahí fue un gran nivel.
¿Has jugado Dominic Thiem en Marbella? ¿Un partido muy especial para ti?
Sí, sí, bueno, el mejor partido de mi carrera seguro. Por lo que es Thiem, por supuesto que él venía de mucho tiempo sin competir, pero siempre tener una persona de esa magnitud enfrente es difícil enfrentarlo y bueno, yo venía con un gran nivel, quería demostrarlo un poco y nada, la verdad que me sirvió mucho ese partido para todas estas tres semanas hacer un envión.
¿Y mañana Drungeliti o Monteiro, tiene preferencias?
Bueno, ojalá que sea una final argentina, por supuesto, pero son todos rivales muy duros, yo también soy duro, entonces creo que va a ser una final muy competida, muy jugada y la verdad de preferencias, te digo, la verdad prefiero Drungeliti por el tema de que es argentino y ojalá tengamos una final argentina aquí, pero bueno, si es Monteiro tendré que luchar lo mismo con los dos.
Perfecto, muchas gracias.
Florian, ich bin des Spanischen nicht mächtig.
Ja, es gibt noch diese Fraktion der Spanier, glaube ich, weniger, aber der Südamerikaner, die vor allem in diesen internationalen Turnieren nicht viel unterwegs sind, die sich noch verweigern, englische Interviews zu geben. Ne? Also ich kenne das von einigen, die aber dann irgendwann mal auf größeren Turnieren unterwegs waren und wenn du dann so eine erste Pressekonferenz geben musst und dann ja auch internationale Presse oft da ist, dann musst du irgendwie zum ersten Mal irgendwie auf Englisch agieren. Bei Kachin war das noch nicht der Fall und ich habe ihn gefragt, ob er auf Englisch mir ein Interview gibt und er hat gesagt nein, aber deshalb die Erklärung, dass das Ganze auf Spanisch stattfindet. Aber er war natürlich richtig froh mit dem Erfolg. Und ich habe zweimal mit ihm gesprochen. Er ist ein sehr ruhiger, besonnener Typ. Das gilt nicht unbedingt immer auf dem Platz, aber außerhalb des Platzes wirkt er sehr ruhig, sehr geduldig. Man muss sagen, die Atmosphäre bei dem Turnier, die war sehr offen, die war sehr freundlich. Nach den Matches kamen dann auch immer die Kinder auf den Platz oder zumindest am Rande des Platzes gestürmt und die ganzen Spieler haben dort Autogramme gegeben, Selfies gemacht, was man halt so alles heutzutage macht. Und da war er immer sehr geduldig damit dabei und war da sehr freundlich gegenüber den Fans. Und ja, er war natürlich sehr zufrieden mit diesem Turnier, logisch als Sieger am Ende, aber nicht nur mit dem Turnier, sondern mit den letzten Wochen. Na, er ist ja in Murcia auch schon relativ weit gekommen ins Viertelfinale. Er hat bei den Andalusia Open in Marbella, der spielt schon diesen ganzen spanischen Sandplatzring, im Finale gegen Jaume Munar verloren. Mhm. Das ist das Turnier im Übrigen, wo er Dominic Thiem geschlagen hat bei seinem Comeback-Match. Ja. Und auch darauf habe ich mit ihm kurz sprechen können und er hat also gesagt, also klar, es war klar für ihn, dass Dominic das erste Spiel für ihn war, dass er natürlich nicht im Top-Verfassung sein wird, aber nichtsdestotrotz hat er gemeint, das ist Dominic Thiem immer noch, der da auf dem Platz steht. Das ist eine große Persönlichkeit und der kann schließlich auch Tennis spielen. Und dieser Sieg auch gegen Dominic hätte ihm auch nochmal richtig Selbstvertrauen gegeben. Und das hat er jetzt über die nächsten Wochen hinweg weitergetragen und war also sehr, sehr zufrieden mit seiner Performance. Also nicht nur hier in Madrid, sondern eben auch in den letzten Turnieren überhaupt. Und ja, deshalb gilt für ihn jetzt mit den gewonnenen Punkten es weiterzubringen. Ganz klare Devise. Er hat gesagt, er muss seine Ziele ein bisschen verändern. Ne? Also es geht Richtung Top 150, es geht Top 100. Das ist für ihn jetzt so der nächste Schritt. Und ich muss sagen, war sehr beeindruckende Performance die ganze Woche über. Teilweise auch ein paar richtig coole Schläge dabei. Also wer die Möglichkeit hat, da ist auch ein super Tweener drin. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Match es war. Ich glaube, es war im Halbfinale, den er dort geschlagen hat. Der ist dann natürlich auch unter die Rubrik der Top Shots der Challenger Tour auf Social Media gebracht hat. Also wer da sich das nochmal anschauen will, gerne reinklicken. Eine richtig coole Geschichte. Einzige Ausnahme war der zweite Satz im Finale gegen Drungeliti. Da hat er tatsächlich so mal wieder kleine Schwächephasen gehabt, wo diese Stabilität und eben auch diese nachwirkend richtig guten Schläge dann nicht dauerhaft produzieren konnte. Aber er hat sich eben wieder gefangen und der Titel ist eine absolute Konsequenz daraus. Und bin gespannt, wie es dort weitergeht. Dann eben auch, wenn es dann auf andere Belege geht und dann, wenn es eben natürlich auch in die höheren Sphären höherklassige Turniere geht.
Das war das Turnier in Madrid, das ATP Challenger. Wie geht's für dich weiter nach dem Urlaub?
Nach dem Urlaub, ja, dann werde ich mich auf den Weg zurück nach München begeben, denn es kommt ja einmal im Jahr vor, dass die Tour auch mal bei uns Station macht.
Genau, nächste Woche ist das ATP-Turnier in München, da sind wir beide dann vor Ort und wir werden in den nächsten Wochen natürlich auch noch die ein oder andere Challenger-Corner produzieren, weil es eine ganze Menge zu berichten gibt hier von den Challenger-Turnieren dieser Welt. Das war jetzt eine vollgepackte Sendung, es war sehr viel. Wir denken aber, dass es sehr interessant war, diese Einblicke unter anderem dann von Rudi Mollecker und von Sebastian Ofner zu bekommen. Das war es mit der neuen Ausgabe von Challenger-Corner hier auf meinsportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und Spotify. Folgt uns auf jeden Fall dann auch auf Instagram, Challenger Corner, und ja, ihr solltet auf jeden Fall tennistourtalk.com in Bookmarks haben und dort dann auch immer wieder verfolgen, was unterhalb der ATP-Tour so los ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Kommen wir zu einem anderen Spieler. Auch von dem haben wir in den letzten Monaten nicht so richtig viel gehört. Sebastian Ofner. Der war allerdings verletzt. Und der hat hier dann auch in einem Turnier mit dem Protected Ranking gespielt und ist dann auch ins Viertelfinale gekommen. Hat unter anderem Mats Morein geschlagen. Über Mats Morein sprechen wir gleich noch. Sebastian Ofner hat auf jeden Fall hier einen sehr, sehr guten Weg zurückgefunden. Ofner hat vor Jahren mal Bekanntheit erhalten, als er in Wimbledon richtig gutes Turnier gespielt hatte. Damals durch die Quali gekommen und ich glaube dritte Runde erreicht hatte, auf jeden Fall für ein richtig gutes Ergebnis für Österreich gesorgt hatte. Und auch der war im Interview mit Florian Heer von TennisTourTalk.com und das Interview hört ihr hier. Das sind knapp 14 Minuten, aber auch die sehr, sehr hörenswert, wie ich finde.
Ja, Sebastian Ofner, Glückwunsch. Guter Auftakt ins Turnier hier in Madrid. Was war erstmal der Schlüssel zum Erfolg in dem Match heute?
Ich finde, dass der Aufschlag sehr wichtig ist da. Und ich habe echt gut serviert, also über zwei Sätze lang und eigentlich auch tough gespielt von der Baseline. Und es war definitiv kein einfacher Gegner, ja, da kann ich echt gut spielen, so ein junger Israeli. Und von dem her bin ich echt happy mit dem Sieger.
Ist ja auch, glaube ich, ein bisschen tricky, wenn man gegen einen spielt, der aus der Qualifikation kommt, der die Bedingungen schon ein bisschen kennt. Ist das immer so ein bisschen auch ein Nachteil?
Teilweise sage ich ja. Also wenn du jetzt schon zwei Matches in dir hast aus der Quali, du bist drinnen im Turnierrhythmus. Das ist sicher teilweise nicht so einfach, wenn du als Hauptwerbspieler dein erstes Match spielst und der hat schon zwei in den Beinen. Aber ja, das habe ich heute eigentlich ganz gut rübergebracht und es hat gut gepasst.
Madrid liegt ja auch relativ hoch. Du hast mal Aufschlag gesprochen, aber schon gesagt, sind das Bedingungen, die dir liegen, in der Höhe auch? Der Ball fliegt wahrscheinlich ein bisschen anders?
Ja, also ich habe es generell gern, wenn es ein bisschen schneller ist. Und das ist da definitiv der Fall, vor allem im Aufschlag und man kann gut mit dem Spin arbeiten, also die Bälle springen generell höher weg. Und das liegt mir schon, ja. Also in den letzten Jahren, so wie Kitzbühel zum Beispiel, das liegt mir eigentlich sehr, ja, wenn ich da einfach mehr machen kann mit meinen Schlägen.
Jetzt müssen wir natürlich sprechen, das ist erst ein zweites Turnier in dieser Saison gewesen. Kannst du uns ein bisschen updaten, die Verletzung, die letzten Monate, was du da durchlebt hast?
Boah, ja, es war sehr schwierig. Also die Entscheidung, dass ich mich operieren lasse, war schwierig, aber notwendig leider. Also wir haben drei Ärzte haben gesagt, ich kann es konservativ versuchen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das wiederkommt in ein paar Monaten, ist sehr hoch.
Kannst du mal ein kurzes Update geben über die Verletzung insgesamt vielleicht nochmal, also was es da genau ging?
Also das nennt man eine Hakenferse. Da steht hinten bei der Ferse, beim Knochen, ist wie ein Überbein. Also da ist viel zu viel Knochen vorhanden, das drückt auf die Achillessehne, reibt die ganze Zeit bei der Achillessehne, das entzündet sich alles drumherum, Knochenmarksödeme. Also ich war echt, ich habe voriges Jahr im Sommer so um Wimbledon herum die letzten Monate nur mit Schmerzen gespielt. Okay. Es hat so weh dann und das war dann leider, ja, wie gesagt, leider. Und dann noch dazu war es ein bisschen zu weit unten, also wenn man sich die Ferse vorstellt, war es relativ weit unten. Und dadurch war keine Arthroskopie möglich. Bei Arthroskopie, das wäre der Heilungsprozess alles viel schneller, weil da macht man zwei kleine Schnitte und geht rein mit den Geräten. Er hat leider die Ferse aufschneiden müssen und den Knochen wegmeißeln. Und das war relativ sehr langwierig. Also ich bin am 3. Oktober operiert worden und war das erste Mal am Tennisplatz beim Training einen Tag einmal kurz fast schmerzfrei Mitte März. Ich habe jetzt noch Schmerzen, ich spiel unter Schmerzen. Jetzt voriges Turnier ist nicht so gut gegangen. Jetzt habe ich bei dem Match ein Schmerzmittel reingehauen, weil der Arzt sagt, es spielt null Rolle, ob ich jetzt trainiere, Pause mache oder Matches spiele. Das braucht sehr Zeit, ich kann nichts machen, physiotherapeutisch oder irgendwas kann man nichts machen. Das dauert, der Heilungsprozess, bis ich irgendwann wieder komplett schmerzfrei bin. Deswegen habe ich gesagt, naja, was mache ich? Ich meine, die letzten Monate habe ich viel trainiert, vor allem die letzten zwei Monate, weil davor war es einfach nur am Platz stehen und irgendwie schauen zum Schlagen, schauen, dass ich so viel wie möglich die Schmerzen vermeide, weil es war richtig tough. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt, was soll ich machen? Ich meine, trainieren, Pause, wenn das nichts bringt, dann spiele ich Matches. So gut wie es geht, geht's. Wenn es einmal mehr weh tut, so wie heute an einem Tag, wo ich in der Früh aufstehe und merke, okay, es tut wieder richtig weh, muss ich mir halt ein Schmerzmittel reinnehmen.
Das heißt, es besteht eigentlich nicht wirklich die Gefahr, dass es schlimmer wird genau. durch die Belastung?
Es kann nichts passieren. Das hat mir der Arzt schon von vorhinein gesagt, es kann nichts passieren. Es schaut alles gut aus am MR, aber die Schmerzen sind halt, es ist halt eine Taffe, wenn es teilweise aufstehst in der Früh und dann kurzzeitig nicht gescheit gehen kannst, weil das so sticht und dann am Platz hin und wieder auch. Das wird dann im Kopf auch schwierig. Selbst wenn du weißt, okay, es kann nichts passieren, aber der stechende Schmerz ist da. Und das jedes Mal, wenn du dich bewegst am Platz. Und ja, aber ich bin jetzt mega froh, endlich wieder Turniere spielen zu können. Auch wenn es teilweise nur mit Schmerzen verbunden ist und so weiter, aber wie gesagt, wenn es einmal schlimmer ist, dann haue ich mal Schmerzmittel rein und muss ich halt dabei machen. Geht halt nicht anders. Aber
ihr seid ja ab und zu leider auch öfter mal verletzungsgeplagt und damit auch ein bisschen erfahren, aber ich glaube, das war auch eine neue Erfahrung für dich, oder? Also das ist jetzt auch so eine Verletzung, die du vorher noch nicht kanntest.
Ja, na sowas, also habe ich eine Operation gehabt vor 10, 12 Jahren beim Handgelenk am linken, aber davor jetzt die letzten Jahre immer wieder was anderes gehabt, was mir ziemliche Probleme bereitet hat, jedes Jahr aufs Neue. Aber so jetzt sowas in der Richtung überhaupt nicht. Und ja, ich meine, 7 Monate ist schon eine lange Zeit, aber da muss man durch. Ne? Wenn man weitermachen will, muss man da drüber.
Jetzt hast du gesagt, froh wieder zurück zu sein. Letzte Woche in Murcia angefangen, jetzt Madrid, also einen kleinen spanischen Swing. Hat das irgendwo eine Rolle gespielt, dass du jetzt gerade hier in Murcia angefangen hast? Oder war das jetzt wirklich eigentlich nur, dass man gesagt hat, ja, die Ärzte haben gesagt, du kannst jetzt wieder spielen und das war jetzt zufällig, sag ich mal?
Nein, also ich hätte sehr gerne auf Hardcourt gestartet.
Okay.
Das ist jetzt aber leider nicht mehr möglich in der Zeit. Ja. Das sind nur mehr Sandplatzturniere. Und dann war die Wahl zwischen Italien und Spanien. Mhm. Und Italien, weiß ich, sind meistens langsame Bedingungen. Nicht wirklich für mich. Und deswegen habe ich mich für Spanien entschieden. Weil Murcia im Süden von Spanien, Madrid mit einer Höhenlage. Aber dann war es eigentlich eh wieder relativ egal, weil Murcia habe ich gespielt bei 8 Grad Nieselregen um 8:30 am Abend. Das erste Match. Aber jetzt da taugt es mir, fühle mich wohl und es ist in dem Sinne ist egal, wo du spielst. Du hast überall dafür Matches, dafür Gegner. Aber ja, das war schon ein bisschen der Mitgrund, dass ich mich für Spanien entschieden habe.
Das Einzige, was man vielleicht noch ein bisschen schauen muss, ist wegen Protected Ranking, glaube ich. Das hast du jetzt hier auch eingesetzt. Da muss man wahrscheinlich so ein bisschen haushalten, oder?
Ja, ich meine, ihr habt Glück, Gott sei Dank, jetzt, weil jetzt, ich wäre reinkommen ohne mein Protected Ranking da. Okay. Das heißt, wenn ich mein Protected Ranking verwende und ich rutsche vor Turnierbeginn, würde ich reinrutschen in meinem normalen Ranking, dann zählt das Protected nicht.
Okay.
Und jetzt die ersten 4 Turniere, was ich spiele, bin ich drinnen mit meinem normalen Ranking. Das heißt, ich muss kein Protected nehmen. In Prag, das 5. Turnier, habe ich auch noch die Chance. Da wäre ich so 5., 6. draußen. Das heißt, es ist schon mal echt gut, dass ich jetzt am Anfang von den Turnieren mein Protected nicht nützen muss. Mhm. Weil im Endeffekt sind es nur 9, über 9 Monate. Und das ist eigentlich nicht viel, wenn man denkt, okay, ich verliere jetzt viele Punkte, dann wir es brauchen für die 3 Grand Slams heuer. Ich habe vor zweimal ATP Quali mit meinem Protected Ranking und dann habe ich nur mehr 4. Mhm. Das ist eigentlich dann nicht so viel. Deswegen ist es jetzt echt gut, dass ich ohne mein Protected noch reinkomme.
Jetzt habt ihr vielleicht auch in Österreich, ihr habt jetzt in den letzten Jahren wieder ein paar neue Challenger-Turniere bekommen. Dieses Jahr, glaube ich, gibt es auch wieder ein neues Turnier. Da ist dann vielleicht auch die eine oder andere Wildcard auch mit dabei, oder?
Ja, das weiß ich nicht. Also Mauthausen werde ich nicht spielen.
Okay.
Also ich bin nicht. Ich meine, der Cut ist glaube ich bei 180 oder so weit, also da bin ich weit weg. Und mir hat jetzt auch keiner irgendwie angeschrieben oder so, ob ich spielen will, ob ich vielleicht mit einer Wildcard spielen will. Von dem her habe ich gesagt, na, dann entscheide ich mich für Prag. Ist auch fein, ich meine, die drei Wochen, was jetzt kommen mit Prag, Ostrava, Prag, ist halt super. Da kann man mit dem Auto hin und her fahren und wenn man verlieren sollte, wieder heim trainieren. Das ist echt klasse. Von dem her passt das gut.
Aber insgesamt, glaube ich, ist das schon etwas, was euch auch zugutekommt und was ihr, glaube ich, auch positiv seht, oder? Dass es wieder mehr internationale Turniere auf diesem Niveau auch daheim gibt, oder?
Ja, ja, definitiv. Also vor allem Österreich. Ne? Wir hätten super Bedingungen, super Anlagen. Und dass das die letzten 12 Jahre, dass da gar kein Challenger gegeben hat, war halt schade. Aber jetzt anscheinend sind wieder einige bereit, was zu machen. Mein Vorgänger war Tulln und Salzburg, jetzt ist Mauthausen. Ich glaube, dass Tulln auch wieder sein wird. Also von dem her ist es echt gut fürs österreichische Tennis. Weil ich meine, die Turniere sind richtig stark besetzt, sind richtig gute Spieler, da können die Jungen zuschauen. Also das finde ich echt gut.
War auch, glaube ich, das letzte Turnier, das du gespielt hast in Tulln, oder?
Genau,
das ist, ja. geschaut. Wenn man auf dein Profil schaut, du hast gerade diesen Belag, Präferenzen deinerseits angesprochen, da steht immer noch Clay als dein Lieblingsbelag. Wenn man sich die Erfolge anschaut, die größeren Erfolge fanden alle auf Hartplatz statt. Du hast auch selber gesagt, fühlst lieber schnelle Belege. Ist es eigentlich wirklich der Sandplatz noch dein Lieblingsbelag?
Nein. Das habe ich einfach nur nicht updated. Also ich spiele definitiv am liebsten auf Hardcourt. Rasen natürlich auch, aber da ist halt der Swing so kurz. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Aber man Sand kann ich auch gut spielen, aber da würde ich es halt ein bisschen bevorzugen, so im Sommer, wenn es heiß ist, wenn es auch ein bisschen schneller ist. Und das heißt, jetzt am Anfang der Sandplatzsaison ist es meistens ein bisschen tough. Aber nein, am liebsten habe ich schon Hardcourt, definitiv.
Von der aktuellen Trainingssituation her aus, wie sieht das im Moment aus? Also hat sich da irgendwas noch verändert?
Nein, also hat sich gar nichts verändert. Also ich mache weiterhin, bin ich beim Wolfgang Thiem, bei seiner Akademie, was mir auch mega taugt, finde ich super. Würde ja nie was ändern wollen. Und fitnesstechnisch beim Florian Bernhaupt, das taugt mir auch mega. Da kümmert sich, schaut, dass die Einheiten passen. Von dem hat sich beim Umfeld nichts geändert und ich bin auch mega happy mit dem.
Auf der Tour aber jetzt vorrangig eigentlich eher alleine unterwegs. Ich glaube, hier ist jetzt niemand mit dabei, oder? Gibt es da Absprachen, ob es da mal so einen Traveling Coach oder sowas gibt?
Nein, also definitiv habe ich vor, heuer wieder einen mitzunehmen. Aber ich habe jetzt selber gesagt, okay, bei den ersten Turnieren muss nicht unbedingt wer dabei sein. Das sind die ersten Matches, das ist generell tough. Ich bin noch immer nicht hundertprozentig fit, ich spiele noch immer ein bisschen mit Schmerzen. Habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt mal alleine, muss nicht unbedingt wer dabei sein. Aber dann später, also wenn ich dann hoffentlich wieder bald einmal komplett schmerzfrei bin und dann bei den größten Turnieren, nehme ich sicher wieder mit.
Jetzt geht es, glaube ich, gegen Mats Morein, der fühlt sich bei den Bedingungen auch ganz wohl an der Situation.
Ja, das wird ein schwieriges Match. Der Mats, der hat jetzt im letzten Jahr echt gut gespielt, der hat sich vorgespielt auf 120 oder so. Und ich glaube, das weiß jeder, der ihn kennt. Richtig gefährlicher Spieler, groß, serviert richtig gut. War wieder ein interessantes Match, weil wir haben noch nie gegeneinander gespielt.
Okay.
Und freue mich schon drauf.
Aber ihr habt mal trainiert, oder? Also zusammen,
ja, so Training. Trainiert haben wir schon öfters, aber Match noch nie. Das wird interessant, wer ist gut drauf. Ich fühle mich auch wohl. Ich freue mich schon.
Super, und vielleicht noch kurze Aussicht, du hast ja schon angesprochen, deine Turnierplanung. Vielleicht noch kurz Tennis-Bundesliga, wird vielleicht auch wieder ein Thema werden, oder?
Ja. Also in Österreich spiele ich in Irning. In Deutschland in Rosenheim. In Italien habe ich auch vor, dass ich spiele. Also das ist auch sicher gut, weil da kriege ich auch wieder Matches. Da habe ich nicht ganz so den Turnierdruck. Natürlich will man gewinnen, das ist keine Frage, aber da ist es einfach ein bisschen anders, weil du nicht den Turnierdruck hast. Du musst Punkte machen und schauen, dass du wieder vorkommst und das will mir auch sicher helfen.
Ist das für euch, ich sage mal, die Spieler, die jetzt auch viel auf der Challenger-Tour unterwegs sind, ist auf der einen Seite natürlich eine Matchpraxis, die dort auch immer geschieht, aber ist das auch immer noch so ein finanzieller Punkt? Für viele war das ja auch immer eine gewisse Einnahmequelle, diese Bundesliga-Spiele und Matches zu bestreiten.
Na, definitiv. Also ich meine jetzt beim Challenger, wenn man sich die Challenger-Tour anschaut, ich meine, die Spieler sind ja immer mehr am Nörgeln sozusagen,
ja.
Weil es ist schon ein bisschen bitter, wenn man schaut, wie die Turniere sind. Wenn du in der Woche drei Challenger hast und der Cut beim schlechtesten Challenger ist 213. Das heißt, die Nummer 213 ist die letzte Person, was im Hauptwerb reinkommt, um ein Turnier zu spielen. Ist es finanziell wirklich, wirklich schlimm, wenn man erste Runde beim Challenger 80er spielt, 450 Euro minus 20% von den Steuern. Deswegen ist die Liga definitiv eine finanzielle Geschichte, weil dann kann man wieder sagen, okay, da haben wir jetzt wieder was reingespielt und kann man schauen, okay, das kann ich jetzt wieder verwenden, dass ein Coach mitkommt mit mir auf Turnieren, dass ich vielleicht einmal einen Swing, einen Amerika-Swing mache, wenn es dort nicht so gut rennt. Das ist eine finanzielle Sache, das geht sich aus. Also definitiv ist das finanziell natürlich für die Spieler, die auf der Challenger durch sind, definitiv eine Sache.
Gibt es da irgendwie, ja, Bewegung oder wird das unter den Spielern auch diskutiert, dass man sagt, na, also der Abstand zwischen den großen wirklich Top-10-Spielern und das, was auf der Challenger-Tour geschieht, und du hast die Leistungsdichte angesprochen, da wird ja eigentlich, muss man sagen, auch kontinuierlich immer wieder besseres Tennis gespielt, richtig starke Spieler unterwegs. Wird das mal diskutiert, dass man da irgendwie ja, eine Unterstützung auch seitens vielleicht der ATP mehr und stärker einfordern kann?
Ja, also jetzt im Moment ist es definitiv so, dass die Spieler sich viel mehr engagieren, schauen wollen, dass eine Möglichkeit besteht, dass einfach ein kleiner finanzieller Zuschuss kommt für die Challenger. Dass man sagt, okay, eine Möglichkeit wäre für die erste Runde beim Turnier, egal welches, dass du Minimum 1.000 Euro bekommst. Dass du sagst, okay, weil ich komme jetzt daher nach Spanien. Die Flüge, das Hotel, wenn ich früher ausscheide, die ganzen Kosten, sind die Kosten weit mehr, als wenn ich jetzt zum Beispiel erste und zweite Runde verlieren sollte. Und es kann immer passieren, weil du die Spieler, wenn du nicht gesetzt bist, bis die erste Runde kein Kapai als Beiner. Der war längere Zeit auf 100. Der spielt immer davor mit. Also du hast Spieler, der Pui, der Lukas Pui spielt jetzt wieder mit. Und deswegen kann es eigentlich nicht sein, dass ich zu einem Turnier komme. Und wenn ich nicht Minimum Semifinale spiele, wenn ich einen Trainer mit habe, Semifinale, Finale, mache ich Minus. Das kann eigentlich nicht sein. Da ist jetzt immer mehr Spieler schauen, dass da was weitergeht und dass da irgendwas kommt von der ATP aus, dass man da was macht. Aber es ist schwierig. Also es hat sich die letzten 5 Jahre, seit ich auf der Challenger Tour bin, sich nichts geändert. Und ich glaube auch, dass es wird schwierig, weil einfach so wenig Interesse an der Challenger Tour. Was einerseits natürlich auch von der ATP vielleicht ein bisschen mehr vermarktet werden muss, weil man beim Challenger 5-6, so wenn Exo-Promos 5-6 auf 100 Spieler mitspielen, die auch schon beim ATP-Turnier gut gespielt haben, dann muss das möglich sein. Also wird interessant die nächsten 1-2 Jahre, ob sich da was tut.
Das sind super Einblicke, vielen Dank. Ich wünsche mir erstmal viel Erfolg und ja, gute Besserung, beziehungsweise dass die Verletzung dann auch am Ende gut ausgeheilt wird.
Danke.
Sebastian Ofner. Hakenferse habe ich mir aufgeschrieben, hatte er. Das habe ich auch zum ersten Mal gehört. Aber es muss unglaublich Schmerzen bereitet haben. Was ich halt auch wieder interessant finde, eine Verletzung, bei der nichts schlimmer werden kann, aber die unglaublich wehtun kann.
Ja, also ich konnte mit dem Begriff und dieser Art von Verletzung auch nicht viel anfangen, hatte so den Eindruck, für ihn war es wie gesagt auch Neuland. Ja, aber das ist natürlich auch eine ganz komische Situation, oder? Normalerweise heißt, ja, jetzt musst du dich ausruhen, jetzt musst du daheim bleiben, darfst kein Tennis spielen oder was auch immer. Und hier heißt so nach dem Motto, egal was du machst, ne, ob du jetzt daheim sitzt oder ob du jetzt auf dem Tennisplatz stehst, eigentlich kann da überhaupt gar nichts passieren, weder in die eine in die andere Richtung. Und na gut, klar, da geht man natürlich seinen Beruf nach und das, was man am besten kann und was ja dann auch am Ende noch rauskam, ja auch ein finanzieller Aspekt ja auch noch dazukommt. Ja? Also das heißt, das macht dann natürlich Sinn, wieder auf den Platz zu gehen. Und ich war ehrlich gesagt sehr erstaunt. Ich habe das Match in der ersten Runde vor allem verfolgt und gerade eben gegen den Qualifikanten zu spielen, ist immer schwierig, der an die Bedingungen dort gewöhnt ist. Also Madrid ja auch eben mit der Höhe, was jetzt dem Sebastian Ofner ganz gut zu Gesicht steht. Aber das ist immer ein schwieriger Auftakt, da glaube ich immer reinzukommen. Und da war ich sehr überzeugt davon und dass er das nicht unbedingt so einfach da durchkommt. Aber er hat eine sehr solide Performance abgeliefert und dann später ja auch eben noch Matzmo reingeschlagen. Also ich glaube, das in Madrid war ein sehr guter Auftakt. Und gegen Thiago Monteiro, was er dann im Viertelfinale verloren hat, gut, das kann passieren. Das ist ja auch ein ausgewiesener, guter Spieler auf diesem Level und vor allem eben auf den Sandplätzen der Welt.
Und Ofner hat ja darüber gesprochen, dass er Hartplätze eigentlich als seine Lieblingsplätze bezeichnet und dass die Saison auf dem Rasen einfach zu kurz ist, dass er das als Lieblingsbelag dann bringen müsse. Also er braucht schon etwas schnelleren Belag, um dann auch wirklich dann richtig erfolgreich sich auch zu fühlen vielleicht dann auch, weil Viertelfinale jetzt bei dem Challenger ist nicht so schlecht für ein Turnier, was er mit Protected Ranking antreten musste. Er hat ja dann noch drüber gesprochen, um hier mit dem Plus rauszugehen, braucht er mindestens das Halbfinale und das hat er nicht ganz erreicht, aber es war auf jeden Fall sportlich gesehen, glaube ich, ein Schritt in die absolut richtige Richtung.
Ja, und darum geht es ihm ja, glaube ich, auch erstmal. Ne? Also das ist das erstmal das Wichtige, hier wieder anzudocken, wieder anzukommen. Und ich glaube, da war dieser Swing auch mit dem Turnier in Murcia, was jetzt auf den äußeren Bedingungen ein bisschen schwieriger war, aber erstmal ein Auftakt. Und gerade wenn man unter Schmerzen spielt oder das eben auch nur unter Einfluss von Schmerzmitteln dann irgendwie überhaupt auf dem Platz stehen kann, ich glaube, da kann man bei so einem Feld und gegen solche Gegner dann mit einem Viertelfinale erstmal sehr zufrieden sein. Und ich glaube, wenn sich das dann mit der Verletzung auch tatsächlich, und das wünschen wir ihm natürlich toi toi toi, dann auch wirklich ergeben sollte, dass er dann auch wirklich schmerzfrei wieder agieren kann, dann läuft es auch wieder in die Richtung, wie er sich das vorstellt.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Die Sandplatzsaison ist in vollem Gange und wir haben auch auf der ATP Challenger Tour jetzt den großen Sandplatz-Swing. In ganz Europa wird gespielt und natürlich wollen wir hier in der Challenger Corner darüber sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier von der Challenger Corner auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich mache ich das nicht alleine, wie immer bei mir, der Macher von TennisTourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Buenos dias, Andreas.
Wo erwische ich dich denn jetzt schon wieder?
Jetzt gerade eigentlich in der Nähe von Valencia.
Ah, ist da diese Woche irgendwas oder bist du dann nur wegen des Fußballs?
Das jetzt in dem Fall tatsächlich aus gar keinen sportlichen Gründen, sondern mal wirklich, um ein paar Tage Urlaub zu machen.
Das ist hervorragend. Letzte Woche allerdings warst du in Madrid beim ATP Challenger. Erzähl ein bisschen was über das Challenger. Was macht es aus? Wie lange gibt es das schon? Was hast du gemacht dort?
Genau, also das ist eine Wiederneuauflage, muss man sagen, eines Challengers-Turnier in der Casa de Campo. Ein relativ traditionsreicher, groß angelegter Club in Madrid, liegt direkt gegenüber von dem größten Stadtpark der Stadt und hat in den 70er, 80er, teilweise Anfang der 90er Jahre noch diesen Tennis Grand Prix in Madrid ausgetragen, wo dann auch so Größen wie Björn Borg, John McEnroe aufgeschlagen hatten. Also da war das ein Teil der großen ATP-Turniere. Danach wurde dort nicht mehr so viel ausgetragen, tennistechnisch, obwohl die Anlage natürlich noch sehr viel hergibt. Es ist ein riesen Golfplatz mit dabei, da kann man auch Springreiten. Ich glaube, der Club ist besonders bekannt für seine Hockey-Club-Aktivitäten in Spanien. Und jetzt wurden dort auch mal zwei Challenger-Turniere vor ein paar Jahren bereits ausgetragen und dann allerdings wurde das wieder eingestellt und jetzt versucht man das also wieder neu aufzuerlegen im Zuge dieses tatsächlichen Aufbaus von einer großen Serie von Challenger-Turnieren in Spanien. Und damit hat man jetzt eben begonnen, mit dieser Open Comunidad de Madrid jetzt diese Challenger-Turniere dort wieder anzulegen. Und das soll dann anscheinend auch wieder ein langfristiges Projekt werden. In Spanien finden ja ungefähr in diesem Jahr, glaube ich, 12 Challenger-Turniere statt. Und das wird eines davon, das hier in der Hauptstadt ausgetragen wurde.
Es war sehr gut besetzt und vor allen Dingen sehr prominent besetzt. Fernando Verdasco war dabei, Feliciano Lopez, Thiago Monteiro, über den wir auch nachher noch sprechen werden, Luca Puy, auch über den sprechen wir noch nachher. Das konnte sich schon sehen lassen. Es war ein Turnier der 80er-Klasse, 45.000 Euro gab es an Preisgeld. Da waren schon einige Namen dabei.
Ja, obwohl die ersten zwei, die du gerade genannt hast, das waren wahrscheinlich so die bekanntesten, worauf sich, glaube ich, auch das Publikum am meisten gefreut hat. Man hatte dort auch freien Eintritt, also Leute konnten dort kommen und waren auch, muss man sagen, schon von der ersten Runde an sehr, sehr gut besucht. Man hatte auch einen relativ großen Center Court mit den Stands, die dort aufgebaut sind. Also die Infrastruktur von damals, von dem vorher angesprochenen Madrider Tennis Grand Prix, die ist dort natürlich noch vorhanden. Und man hat natürlich ein großes Einzugsgebiet von Leuten, die logischerweise natürlich hier aus der Hauptstadt dann dort eben anreisen können. Und die wollten natürlich die Namen Fernando Verdasco, wollten Feliciano Lopez, wollten das natürlich sehen. Das war klar und das hat man auch gemerkt, sobald eben Verdasco dann auf dem Court war auch gleich richtig viel los. Für den war in der zweiten Runde dann schon Schluss, hat dann gegen Manuel Guinard verloren, einen Franzosen. Bei Feliciano Lopez war es noch ein bisschen schlimmer. Der ist leider konnte gar nicht erst antreten. Der musste gleich einen WO geben in der ersten Runde. Ich habe ihn an dem Tag, wo er hätte spielen sollen, auf dem Trainingsplatz beobachtet, hat dort gespielt, hat dort aber relativ locker gespielt und hat dann später eben geheißen, dass er sich irgendwie verletzt hat und deshalb eben hier gar nicht bei dem Turnier aufschlagen konnte.
Ellbogenverletzung hieß es bei Feliciano Lopez und du hast es gesagt, Fernando Verdasco ist in der zweiten Runde ausgeschieden gegen Manuel Guinard. Du hast wieder eine Reihe an sehr interessanten Interviews mitgebracht und die wollen wir natürlich jetzt auch chronologisch durchgehen und wir fangen an mit einem, wir können ihn Sorgenkind nennen des deutschen Tennis, Rudolf Mollecker. Der hatte in den letzten zwei Jahren so ein bisschen den Fokus verloren und er ist auch ein bisschen aus dem Fokus gefallen der Öffentlichkeit. Er hatte vor ein paar Jahren hatte er eine gute Zeit, wo er sich für zwei Grand Slams hintereinander qualifiziert hat. Dann gab es eine Geschichte, dass er nicht für Wimbledon gemeldet hatte, wo es damals dann hieß, Mensch, wie doof kann man denn sein und so weiter. Und über diese Geschichte etc. und über seine Probleme der letzten zwei Jahre, da hat er mit dir relativ offen gesprochen. Das Interview dauert knapp 10 Minuten und wie ich finde, ist es sehr hörenswert. Das Interview hört ihr hier mit Rudolf Mollecker.
So, dann erstmal Glückwunsch. Curand Jacquet, ich glaube, das war heute ein sehr solider Auftakt ins Turnier.
Ja, auf jeden Fall. Gott, souverän serviert. Ich mag es ja auch. Es ist ein bisschen höher hier, sagen wir 700 Meter bestimmt.
Ja.
Es liegt mir ganz gut und das hat man auch, denke ich mal, gesehen heute.
Ich glaube, viele Tennisbegeisterte in Deutschland haben sich gefragt, Rudi Mollecker, wo war er, was ist los? Kannst du uns ein bisschen Update geben über die letzten Wochen und Monate?
Wochen und Monate. Ich glaube, das bezieht sich jetzt sogar schon fast auf die letzten zwei Jahre. Ja, ich war... nach dem guten Jahr 2019 war ich dann viel verletzt, hatte dann auch ein bisschen mentale Probleme. Quasi die Richtung verloren, nicht ganz gewusst, was ich mache, was ich machen möchte. Auch irgendwie den Spaß am Tennis verloren, muss man auch ehrlich sagen. Mhm. Ich hatte ein paar harte Monate beziehungsweise ein hartes Jahr hinter mir. Letztes Jahr lief es auch nicht sonderlich gut, aber ich hatte immerhin wieder Spaß am Tennis, hatte wieder Spaß am Reisen und habe einfach gemerkt, dass das mein Leben ist und dass es mir doch wieder Spaß macht, auch wenn es nicht so gut läuft, beziehungsweise lief. Wie gesagt, ich habe einfach den Faden verloren und war dann viel zu Hause. Das hat mir auch gut getan und jetzt bin ich hier. Bin wieder da, versuche mich wieder hochzukämpfen. Ist ein weiter Weg, ein harter Weg. Aber wie gesagt, mir macht Spaß und ich genieße einfach jedes Turnier, wo ich wieder mitspielen kann.
Aber dann hat man ein bisschen was lesen können, da ging es auch um Social Media und das ist ja immer noch, glaube ich, auch ein aktuelles Thema für euch, dass es da auch immer wieder Beschimpfungen gibt und ja, muss sagen, wirklich Idioten gibt, die ja euch da das Leben auch vielleicht ein bisschen schwer machen. Hat das auch mitunter wirklich so eine gewichtige Rolle gespielt?
Auf jeden Fall. 2019 hatte ich ja, wie gesagt, ein super Jahr. Ich habe mich bei zwei Grand Slams qualifiziert, in Australien und Paris. Habe dann wie auch bestimmt jeder heutzutage weiß, dass ich dann vergessen habe, Wimbledon zu melden. Das war meine eigene Schuld. Gut, was soll ich machen? Es passiert. Natürlich blöd, beim dritten Grand Slam im Jahr nicht mitspielen zu können nach so einem Fauxpas, obwohl ich ja doch gut gespielt habe bei den Grand Slams. Mhm. Und das hat mich dann auf jeden Fall extrem runtergezogen. Da einfach nicht dabei sein zu können und dann der ganze Trubel drumherum. Wie kann das geschehen und bla und dies und das. Und es war nicht einfach. Ich meine, ich war 19 Jahre alt, so, ne? So für einen 19-Jährigen, was da einen auf ihn zukommt, an Shitstorm, würde ich jetzt so nennen, auch nicht einfach zu handeln, so, ne? Und ich denke, klar sollte es nicht passieren, aber ich glaube, wir sind alle immer noch Menschen und ja, so, es kann passieren, sollte nicht, aber. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr schwierige Baustelle in meinem Leben.
Aber du würdest heute sagen, auch mit ein bisschen voranschreitendem Alter, kann man das Ganze dann auch vielleicht ein bisschen mehr mit einem Abstand betrachten? Also das ist heute etwas, wie du da anders rangehen würdest?
Auf jeden Fall. Also klar, Nur wusste ich ja damals selber nicht, wie ich damit umgehen soll. Es war natürlich für mich am schlimmsten, nicht mitspielen zu können. Natürlich war es eine lächerliche Story, eine coole Schlagzeile für jede Zeitschrift, was auch immer. Aber ja, mich hat es ja am meisten getroffen. Ich konnte nicht beim Grand Slam mitspielen. Und da mich noch weiter runterzuziehen, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was es so gebracht hat, aber was soll's, ist jetzt auch 3 Jahre her.
Ja. Tennistechnisch, da hast du auch einiges probiert, gerade auch mit verschiedenen Coaches. Wie ist da jetzt im Moment der aktuelle Stand?
Ich habe einiges probiert. Ich bin momentan wieder in Berlin zu Hause. Habe mein allererstes altes Team mit Papa und dem Benjamin Thiele wieder um mich herum. Und ich fühle mich einfach zu Hause am wohlsten, muss man ehrlich sagen. Berlin ist so meine Stadt, wo ich mich wohlfühle, ist mein Zuhause, Freunde und Familie. Und ich glaube, wir auf der Tour, beziehungsweise die Tennisspieler, haben ja eh schon ein hartes Leben, was mit Reisen zu tun hat.
Ja.
Und wenn man da jetzt noch irgendwo trainingstechnisch aufgestellt ist, wo man nicht ganz sich zu Hause fühlt und sich nicht ganz wohl fühlt, dann ist es, glaube ich, sehr schwierig.
Ist denn so eine Art Hafen, wo man immer wieder zurückkommen kann, kann man
genau,
so sagen.
Genau, wo man nach Hause kommt. Man trainiert, aber man weiß, dass man auch trotzdem normaler Mensch ist und dass man abends was essen gehen kann, dass man seine Freunde sehen kann, einfach zu Hause sich vor den Computer setzen kann, PlayStation spielen, was auch immer. Einfach irgendwie das Gefühl haben, dass man ja doch lebt, obwohl es gibt nicht nur Tennis, sondern auch was anderes.
Gibt es da noch jemanden von denen, die dann auch mit dabei sind auf der Tour? Oder ist das dann vorrangig, dass du alleine bist? Ich glaube, hier bist du jetzt gerade allein, oder?
Hier bin ich mit dem Ukrainer, dem Oleksiy Krutik, der, wie ja jedermann weiß, momentan leider Krieg ist in der Ukraine. Und ich ja auch gebürtig aus der Ukraine komme. Und wir haben da eine coole Lösung für ihn gefunden bei uns in Berlin. Auch nochmal einen riesen Dank da an den LTTC Rot-Weiß Berlin, die da ihm eine Wohnung zur Verfügung gestellt haben in Berlin. Der kann da wohnen mit seinem Papa, kann da umsonst trainieren und für mich ist das auch super optimal. Ich habe einen Trainingspartner in Berlin und da wir auch dieselben Turniere spielen jetzt, sind wir zusammen unterwegs. Wir sind aus Berlin nach Murcia geflogen, haben da die erste Woche gespielt und dann von da zusammen wieder hierher, also es macht der schon Spaß, ja.
Also der ist quasi von der Ukraine jetzt kriegsbedingt dann nach Deutschland gezogen, oder?
Kriegsbedingt, genau, also, sind die jetzt in Deutschland. Wir haben uns zum ersten Mal gesehen, ich habe Future in Antalya gespielt in den letzten Wochen und genau, da war ja mein Papa auch dabei und er war mit seinem Papa dort und genau, da kam das so ein bisschen zustande.
Was du jetzt auch schon gerade angesprochen hast, das ist natürlich auch noch eine Sache, die jetzt irgendwo, glaube ich, ja, jeden, aber euch besonders, natürlich mit ukrainischen Wurzeln, glaube ich, besonders betrifft. Kann man das im Moment vollkommen ausblenden? Und überhaupt, hast du auch noch Verwandtschaft dort, wo man da irgendwie dann noch direkt ganz nah dran ist?
Auf jeden Fall. Ich habe meine Tante und meine Oma, die sind noch dort. Meine Oma ist mittlerweile mit meiner kleinen Cousine nach Deutschland gekommen.
Okay.
Aber meine Tante und ihr Mann sind noch dort geblieben. Die kommen aus Dnipropetrovsk, wo es Gott sei Dank bis jetzt noch nichts gab. Also aus dem ruhigen Teil. Und ja, es geht zum Glück allen gut und ist natürlich ein schwieriges Thema.
Jetzt ist die Saison für dich, um jetzt über das Jahr zu sprechen, ja auch noch relativ jung. Ich glaube, du hattest eine Verletzung an der Hand. Das heißt, du hast Antalya angesprochen, Murcia. Ich glaube, das sind die ersten Turniere des Jahres, richtig, oder? Was war da mit der Verletzung?
Genau. Ich habe mir den 5. Mittelhandknochen an der Schlaghand gebrochen.
Okay.
Letztes Jahr im November.
Mhm.
Und hatte dann auch 2 Operationen. Hatte einen Draht in der Hand und am 22.12. war die letzte OP, da wurde der Draht entnommen und dann hat es erstmal eine Zeit gedauert, bis ich wieder überhaupt spielen konnte.
Ja.
Es war auch meine erste OP, also es war für mich auch komplett Neuland, wie man damit umgeht. Und genau, ich habe angefangen, die ersten Turniere Future Antalya. Waren auch hart, also ich habe auch nicht super viel gewonnen, habe zum Glück ein, zwei Matches gewonnen, aber ja, es war immer noch Anlaufschwierigkeiten, aber ja, mit jedem Match fühle ich mich besser und heute habe ich auch wieder, also meiner Meinung nach, gut gespielt und ich merke auf jeden Fall den Fortschritt.
Aber einrichten tut es dich im Moment nicht mehr?
Also nee, das
ist jetzt durch.
Eine kleine Narbe an der Hand, aber okay. Soweit ist alles gut.
Jetzt hast du Murcia, wir haben es kurz vorher auch nochmal unterhalten, das war so ein Turnier auch 2019, glaube ich, mit durch Schmerz angesprochen gegen Carlos Alcaraz, so eine super Atmosphäre, jetzt auch zurück nach Spanien gekommen. Sind es dann schon auch so noch ein paar Erinnerungen, die dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen Motivation geben? Du hast ja letzte Woche auch die Qualifikation geschafft. Ich glaube, das war auch schon mal ein erster guter Schritt in die richtige Richtung.
Auf jeden Fall. Klar, wenn man so zu so einem Ort zurückkommt, wo man gute Erinnerungen hat, ist immer schön. Ist ja wie Hamburg am Roten Baum für mich. Da komme ich auch immer wieder gern zurück. Ja, es war ein super Schritt für mich, wieder mal Matches gewonnen zu haben, auch beim Challenger die Quali zu bestehen. Das hat mir auf jeden Fall wieder Motivation und Selbstvertrauen gegeben. Und ja, jetzt bin ich hier und hoffe, dass ich morgen wieder gut spielen werde und ja, nach vorne schauen.
Wir sind natürlich auch, wenn wir schon nach vorne schauen und gute Turniere anspornen, Heilbronn ist ja auch natürlich so ein Turnier gewesen, was ja überhaupt, glaube ich, überhaupt so den ersten großen Aufmerksamkeitsschub dann auch gebracht hat. Bist du mit dem Turnier auch in Kontakt? Gibt es da schon irgendwie einen Hinweis, vielleicht auch Thema Wildcards oder irgendwas?
Ich habe jetzt noch mit niemandem gesprochen. Für mich war es jetzt erstmal Priorität, überhaupt wieder Matches zu spielen, wieder hier rauszugehen und ja, einfach wieder dabei zu sein. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ich da wieder auflaufen kann. Würde es natürlich auch verstehen, wenn es dann irgendwie nicht klappen sollte. Ja, mein Ranking spricht ja momentan leider auch für sich. Aber ja, klar, ich würde mich freuen, da hat alles angefangen mit einer Wildcard. Damals stand ich auch um die 700, 800 in der Welt und dann ja, da direkt das Challenger gewonnen zu haben, hat mir auf jeden Fall viel ermöglicht und vielleicht ermöglicht es mir dieses Jahr auch wieder viel.
Morgen geht es dann, glaube ich, gegen einen Schweizer, Niklas, kennst du den?
Ja, ich habe letzte Woche mit Doppel gegen ihn gespielt.
Ah.
Genau, aber ich gucke mir die Matches nochmal an, schau mal, was da auf mich zukommt und ja, wie gesagt, für mich ist momentan sehr, sehr egal, gegen wen ich spiele, Hauptsache ich stehe wieder auf dem Platz, mir macht Spaß, ich möchte einfach wieder im Wettkampf teilnehmen.
Das hört man sehr gerne. Eine letzte Frage noch. Ich habe das gerade auf deiner Homepage gelesen. Ich weiß nicht, ob das aktuell ist und ich habe das auch bisher nie so wahrgenommen. Du bist Borussia Mönchengladbach-Fan. Ist das richtig?
Ja, das wurde mir so ein bisschen in die Wege geleitet von meinem ersten Trainer, dem Benjamin Thiele.
Okay.
Und ja, seit ich klein auf bin, wurde ich dann immer quasi damit aufgezogen. Ich gucke tatsächlich nicht allzu viel Fußball, aber wenn ich mir was angucke, dann von Borussia Mönchengladbach.
Ja. Die haben ja auch eine relative Up-and-Down-Saison gehabt.
Das stimmt, ja.
Vielleicht gibt es da auch ein gutes Ende.
Mir,
ja. Dann wünschen wir auf jeden Fall alles Gute.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, auch Rudi Mollekamp. So viel Talent, leider in den letzten Jahren wirklich so ein bisschen, naja, also von der Spur abgekommen. Das war ein sehr leises Interview, wie ich fand. Du hast mit ihm darüber gesprochen, auch die mentalen Probleme. Der hatte den Spaß am Tennis so ein bisschen verloren. Ich habe ihn jetzt in den letzten Wochen häufiger mal beobachtet. Er scheint nicht so ganz weit weg zu sein, wieder davon Siege einzufahren etc. Aber es langt halt zwischendurch noch nicht. Er ist jetzt in der zweiten Quali-Runde ausgeschieden gegen einen Schweden. Da fehlt noch ein bisschen was.
Ja, und beweist halt doch auch wieder, dass Tennis wesentlich mehr ist als das, was tatsächlich eben auf dem Platz geschieht. Na, es ist so viel drumherum, dieses ganze Leben, das hiermit eben auch stattfindet, das muss einfach stimmig sein. Und da hat er ja in dem Interview, glaube ich, auch sehr offen drüber gesprochen, hat gesagt, das hat einfach nicht gepasst. Ne? Also es ist nicht so leicht, dass man sich einen sogenannten Supercoach nimmt oder man geht auf eine Tennisakademie, die internationales Renommee hat. Damit ist es nicht getan. Ne? Also es muss einfach alles passen, das Umfeld muss stimmen. Und ich glaube, da heißt jetzt bei ihm das Motto einfach Back to the Roots. Er wirkte gegenüber mir, fand ich, sehr, sehr aufgeräumt. Er hat, glaube ich, wieder sich das Ganze so ein bisschen reflektiert und versucht jetzt die erste Hürde, glaube ich, mit diesen Dingen, die im Umfeld geschehen, das wieder aufzuräumen. Und jetzt der nächste Schritt ist, sich wieder auf den Platz einzurichten, dort wieder das Tennis abzurufen, dass er ja absolut imstande ist zu spielen. Das wissen wir. Und wir hatten in Heilbronn eben 2019 ja diesen Challenger-Erfolg, wo er quasi aus dem Nichts kam und dieses Turnier dort gewinnen konnte. Das alles hat natürlich zu auch diesem Hype ein bisschen geführt. Und ich glaube jetzt, dass es auch wieder ein bisschen ruhiger geworden ist, tut ihm vielleicht auch ganz gut. Und ich bin dann auch sicher, dass die ein oder anderen guten Resultate dann auch wieder kommen werden. Aber tatsächlich, und da denke ich, hast du recht, es wird ein langer Weg sein. Aber auch tennistechnisch, was man so sehen konnte, da ist schon noch viel Klasse da. Aber wie so oft, und das ist ja auf diesem Level auch immer eine ganz wichtige Komponente, ist es auch, dass die Konstanz einfach da ist. Und das gilt es jetzt in den nächsten Wochen, Monaten einfach zu bestätigen.
Das ist halt auch wieder so ein Thema. Wir erleben das häufig, wenn wir über Ergebnisse berichten etc., dass man sagt, ja, der hat eine schlechte Phase oder er trifft den Ball nicht im Moment und verliert dann ganz schlimme Spiele etc. Man kann halt immer nur bis vor den Kopf schauen. Und was im Sportler selber passiert und welche Kämpfe er auszukämpfen hat, das sehen wir halt nicht. Wir können die Leistung auf dem Platz bewerten, wir können zwischendurch doch die Leistung außerhalb des Platzes noch einordnen, aber so ganz kommen wir da nicht dahinter. Und dann gibt es solche Interviews, wo wir dann auch daraus lernen etc. Und Rudi Mollecker, du hast es ja angesprochen mit ihm, gerade Social Media, dass er immer wieder auch Beschimpfungen ertragen musste etc. Das ist alles nicht ganz leicht und es muss halt alles zusammenpassen, wenn man auf dem Platz Erfolg haben will, und manchmal passt es halt nicht. Und ich kann nur die Daumen drücken, dass es für Rudi Mollecker jetzt wieder in der Zukunft klappt, weil das Interview machte mir einen sehr, sehr guten und, wie du gesagt hast, aufgeräumten Eindruck.
Ja, absolut. Und natürlich auch, ich hoffe, dass das auch wieder in die richtige Richtung geht. Und wie gesagt, das sind die ganzen Komponenten. Ich glaube, du hast das sehr gut formuliert. Man sieht nicht alles ist sichtbar. Ne? Mhm. Also es sind, wie gesagt, das eine ist das, was es tennistechnisch auf dem Platz ist. Und da muss man sagen, die Jungs sind Top 200, Top 300 der Welt. Die können Tennis spielen. Mhm. Ne? Und dass die mal einen schlechteren Tag haben, das ist, glaube ich, kennt auch jeder, ist auch ganz normal. Aber dann eben die Psychologie auf dem Platz. Der Kopf, der mentale Aspekt kommt noch dazu und das, was wie gesagt außenrum ist, die haben ja noch ein Privatleben und dieses Leben auf der Tennistour ist auch nicht immer ganz einfach. Und ich glaube, das wurde hier jetzt auch nochmal ganz klar beschrieben. Dazu kommt so Dinge wie Social Media und da sind ja auch die Leute dann noch unterschiedlich. Persönlichkeiten sind unterschiedlich. Ne? Die sind verschieden, die gehen damit unterschiedlich um und der eine oder andere steckt es dann vielleicht leichter weg und auch das muss man auch immer wieder berücksichtigen.
Rudi Mollecker also mit einem sehr offenen Interview bei Florian Heer von TennisTourTalk.com.
Wird im Übrigen, wenn ich das noch kurz sagen darf, in Heilbronn sein. Hab die Meldung vom Turnier in Heilbronn bekommen, dass er dort an den Start gehen wird wieder.
Genau.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast.
In Zusammenarbeit
mit TennisTourTalk.com auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.